HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Vorwärts im Rückwärtsgang. Die Chancen für eine Welt ohne Wachstum. Darum geht es in der 16. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin ist Judith Kösters.
Wir erwarten eine Wachstumsrate von 1,7% für Deutschland. Das ist ordentlich.
Die Produktion ist seit einem Jahr aufwärts gerichtet.
Insgesamt erwarten wir für dieses Jahr eine Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,2%.
Die deutsche Wirtschaft, meine Damen und Herren, befindet sich im Herbst des Jahres 2008 am Rande einer Rezession.
Wir müssen ein Interesse daran haben, noch mehr dafür zu sorgen, dass Europa auf einen Wachstumspfad zurückkehrt.
Wir müssen wachsen, sagen Konjunkturforscher, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker. In Deutschland, im Euroraum, ja auf dem gesamten Globus, überall soll Jahr für Jahr mehr produziert, mehr gekauft, mehr ausgegeben werden. Jede Wachstumsdelle, jeder kleinste Rückgang der Wachstumskennzahlen ist beunruhigend. Die Finanzmärkte reagieren alarmiert.
Also ich habe schon das Gefühl, dass wir in einer sehr wohlhabenden Gesellschaft leben.
Daniela Scholl, eine Frankfurter Bürgerin, Anfang 40.
Um mich herum, ich bin natürlich jetzt auch, sage ich mal, eher klassische Mittelschicht, aber um mich herum sind wenig Menschen, die keinen Fernseher haben, die kein Auto haben, außer sie verzichten ganz bewusst drauf, die kein Fahrrad haben. Eigentlich leben wir in einer Gesellschaft, wo fast jeder fast alles hat. Und wenn ich dann höre, dass irgendetwas zu wenig ist, dann frage ich mich tatsächlich, wer festlegt, was viel und was wenig ist. Und ob das nicht ein gewisser Lobbyismus ist von Menschen, die ein Interesse daran haben, dass man einfach immer mehr konsumiert und ihre Produkte kauft und diesen Kreislauf am Laufen hält.
Daniela Scholl hat im Frankfurter Gallusviertel ein Repair-Café gegründet. Es ist Mittwochabend und schon dunkel draußen. Die Räume der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße im Gallusviertel sind hell erleuchtet. Auf dem Tisch stehen Kuchen und Getränke. Auf der Bank daneben ein großer Werkzeugkasten, darin mehr als ein Dutzend verschiedene Schraubenzieher. Einmal im Monat öffnet das Repair-Café seine Pforten. Hier sollen Menschen in gemütlichem Rahmen zusammenkommen und gemeinsam versuchen, kaputte Dinge zu reparieren. Martin, ehrenamtlicher Reparaturhelfer, im Hauptberuf Elektroinstallateur, begutachtet zusammen mit einem adrett gekleideten Herrn einen kaputten Elektrobesen.
Ich wollte mit einer Laubsäge dran gehen und das aufschneiden.
Laubsäge ist gut, Teppichmesser so aufritzen quasi.
In den vergangenen Jahren sind in vielen Städten Repair-Cafés entstanden. Die Internetseite repaircafé.org listet sie alle auf. Dinge reparieren, statt sie neu zu kaufen. Das spart Geld und macht im Idealfall auch noch Spaß. So sehen es zumindest die Anhänger der Repair-Cafés. Und bei vielen, so auch bei der Frankfurterin Daniela Scholl, steckt auch ein ganzes Stück Wachstumskritik dahinter. Denn wer sagt eigentlich, dass eine Wirtschaft immer wachsen muss? Dass wir immer mehr konsumieren und immer neue Produkte kaufen müssen? Fast alle Wirtschaftswissenschaftler scheinen wie selbstverständlich davon auszugehen. Michael Binder ist Professor für Makroökonomie an der Frankfurter Goethe-Universität. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, warum Volkswirtschaften wachsen. Mehr als 100 verschiedene Ursachen gibt es, sagt er.
Es gibt einfach die Gründe, dass Unternehmen mehr Produktionskapazitäten schaffen, deshalb mehr produzieren können. Es gibt die Gründe dessen, dass wir effektiver, effizienter arbeiten können. Es gibt neue Technologie, es gibt neue Rahmenbedingungen, die es den Unternehmen ermöglichen, besser zu wirtschaften.
Die Erkenntnisse des US-amerikanischen Wachstumstheoretikers Robert Solow, der für seine Forschungen zur Wachstumstheorie 1987 den Wirtschaftsnobelpreis bekam, prägen die Wirtschaftswissenschaften bis heute. Solow bewies, dass Investitionen in zusätzliche neue Maschinen und Produktionsanlagen auf die Dauer in einer Volkswirtschaft kein Wachstum generieren können, sondern dass es in der Wachstumsgleichung eine zusätzliche externe Variable geben muss. Den technischen Fortschritt. Und was den technischen Fortschritt bedingt, das hat ein anderer amerikanischer Ökonom untersucht, David Romer. Er gilt als Begründer der sogenannten endogenen Wachstumstheorie. Verkürzt gesagt lautet seine wichtigste Formel: Je mehr Ressourcen eine Volkswirtschaft in Forschung und Entwicklung steckt, desto stärker wächst die Wirtschaft. Das alles sagt allerdings noch nichts darüber aus, wofür Wirtschaftswachstum gut ist. Die Antwort auf diese Frage ist einfach und schwierig zugleich. Einfach, weil die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien auf der Annahme beruhen, dass zusätzlicher Konsum einem Individuum zusätzlichen Nutzen bringt. In gewissem Sinne also glücklich macht. Mehr Wachstum bedeutet also verkürzt gesagt mehr Glück. Kompliziert wird die Antwort auf die Frage nach dem Sinn und Zweck des Wirtschaftswachstums, weil in den vergangenen Jahrzehnten einige Forscher damit begonnen haben, an dieser Annahme zu rütteln. Der Schotte Angus Deaton gehört dazu, der 2015 für seine Arbeiten den Wirtschaftsnobelpreis bekam, und zwar für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlfahrt, so die offizielle Begründung des Nobelpreiskomitees. Der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Alexander Ludwig fasst eine zentrale Erkenntnis von Angus Deaton so zusammen.
Deaton war einer der ersten, der sich damit beschäftigt hat, zu untersuchen, ab welchem Jahreseinkommen Menschen nicht mehr glücklicher werden. Er kam halt zu dem Ergebnis, ich glaube, es waren 80.000 Dollar Jahreseinkommen zu dem Zeitpunkt, ab dem das eigene Glücksbefinden nicht mehr zugenommen hat in den Studien, die er angefertigt hat.
Auch Alexander Ludwig beschäftigt sich schon länger mit den Fragen nach dem Sinn und Zweck des Wirtschaftswachstums. Die Aussage, ab einem bestimmten Niveau macht mehr Einkommen nicht glücklicher, zieht er persönlich stark in Zweifel. Denn, so argumentiert er, Produktionswachstum könne man zwar objektiv messen, die Steigerung des Konsums auch, aber Glück? Beim Glück seien die Forscher gezwungen, sich auf Selbsteinschätzungen der befragten Menschen zu verlassen, und die seien immer subjektiv und nur schwer miteinander zu vergleichen oder gar über die Zeit ins Verhältnis zu setzen. Klar ist, je reicher ein Land schon ist, desto geringer wirkt sich zusätzlicher materieller Wohlstand auf die Zufriedenheit der Menschen aus. Wirtschaftswissenschaftler sprechen vom abnehmenden Grenznutzen des Konsums. Wer bereits viel hat, dem bringt zusätzlicher Konsum nur noch wenig Nutzen. So nimmt es auch die Frankfurter Repair-Café-Betreiberin Daniela Scholl wahr. Und sie geht noch einen Schritt weiter. Manchmal ist Konsum purer Stress.
Also ein ganz pragmatisches Beispiel ist, dass es ja teilweise Handyverträge gibt, wo man jedes Jahr ein neues Handy bekommt. Und jedes Jahr ein neues Handy heißt auch, jedes Jahr hat dieses Ding neue Funktionen und neue Features. Und jeder muss sich erneut damit beschäftigen, obwohl er eigentlich damit ja nur telefonieren, heutzutage fotografieren, E-Mailen, SMSen will. Viel mehr möchte man ja nicht. Und dadurch, dass alles auch dann the next generation ist, wo man sich fragt, wo ist denn tatsächlich der Vorteil drin, ist man unter diesem Zwang, sich permanent damit zu beschäftigen. Und viele Dinge, mit denen man sich deswegen permanent beschäftigt, sind aber total unsinnig, weil die Funktionen, die sie erfüllen sollen, erfüllen auch Geräte, die 5 Jahre älter sind.
Ihr Repair-Café ist deshalb auch als politisches Statement zu verstehen, als Aufforderung, sich der Konsumgesellschaft zu widersetzen.
Ich glaube, dass dieser Wirtschaftskreislauf, dass immer alles neu sein muss und immer alles auf Start und immer größer, weiter, schneller, dass der die Menschen unwahrscheinlich stresst, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wenn man Regeln findet, das zu durchbrechen, ist das für alle ganz hilfreich.
Die beiden Männer am Tisch nebenan sind inzwischen fast am Ziel. Die Akkus des Elektrobesens sind freigelegt.
Wenn wir aufmachen und darauf achten, wie rum die Akkus drin stecken. Dass ich das ein bisschen einfach mal fotografieren kann.
Die Pull, richtig.
Ja, klar. Und ich sag mal, den Akku-Pack da drin kriegen Sie für 10 Euro.
Ja.
Und dann hat er mehr Leistung wie das Ding.
Und dann würde mein elektrischer Besen wieder funktionieren.
Genau.
Das Gerät war also in Ordnung. Nur der Akku war kaputt. Typisch, sagt Repair-Café-Betreiberin Daniela Scholl. Die meisten Produkte auf dem Markt seien extrem reparaturunfreundlich gebaut. Aber nicht alle. Sie selbst hat sich vor einiger Zeit eine gebrauchte Waschmaschine gekauft und ist geradezu begeistert.
Die war jetzt kaputt und die kann man aufmachen. Da ist ein Schaltplan drin, wie die funktioniert. Und da ist einfach der Gedanke sichtbar, wir wollen, dass dieses Ding möglichst langlebig ist. Wir legen einen Schaltplan rein und man kann alles aufmachen und austauschen. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, damit man was reparieren kann.
Wer öfter Sachen repariert, beginnt schon beim Kauf von Produkten darauf zu achten, ob sie reparaturfähig sind. Wenn viele Menschen solche Produkte nachfragen würden, veränderte sich das Angebot. Davon ist der Wirtschaftswissenschaftler und Wachstumskritiker Nico Pech überzeugt. Und das würde dann nicht nur für einen Föhn oder eine Waschmaschine, sondern gerade auch für Hightech-Geräte wie Smartphones oder Computer gelten. So stellt sich Nico Pech das jedenfalls vor.
Und wenn ich nun dieses Gerät kaufe bei einem Händler, der insgesamt nur noch einen Bruchteil des Umsatzes mit Neugeräten hat, dann wird der Händler mir sagen, fassen Sie mal auf, im Preis inbegriffen ist ein Prosumenten-Workshop. Prosumenten sind also Leute, die selber nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Und in diesem Workshop wird mir beigebracht, was ich selber tun kann, um Module dieses Computers auszuwechseln oder leichte Reparaturarbeiten selber auszuführen, sodass ich autonom in der Lage bin, die Nutzungsdauer dieses Gerätes zu verlängern. In so einer Wirtschaft also werden jene Unternehmen Konkurrenzvorteile haben, die den Konsumenten dabei verhelfen, zu Prosumenten zu werden, sodass sie weniger kaufen müssen.
Nico Pech, der an der Universität Oldenburg Wirtschaftswissenschaften lehrt, ist einer der führenden Vertreter der sogenannten Postwachstumsökonomie, einer Forschungsrichtung, die sich damit beschäftigt, wie eine moderne Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren könnte. Wie wir also lernen könnten, mit weniger auszukommen und trotzdem zufrieden zu sein. In einer Postwachstumsökonomie würden Unternehmen weniger produzieren. Die Produkte wären langlebiger, würden viel stärker in der Region hergestellt und konsumiert. Die globale Vernetzung würde abnehmen, die Transportwege würden kürzer. Und wir würden auch weniger arbeiten. Statt wie heute 40 oder 50 Wochenarbeitsstunden wären es eher 20 oder vielleicht 25, vermutet Nico Pech. Ähnliche Vorstellungen hatte schon vor über 80 Jahren ein anderer Ökonom, John Maynard Keynes. In seinen Betrachtungen mit dem Titel »Die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkelkinder«, erschienen im Jahr 1930, stellt er fest,
es gibt Anzeichen dafür, dass der revolutionäre technische Wandel, der sich bisher vor allem in der Industrie vollzieht, bald auch die Landwirtschaft erfasst. In wenigen Jahren werden wir in der Lage sein, alle Tätigkeiten in der Landwirtschaft, im Bergbau und im produzierenden Gewerbe mit einem Viertel der menschlichen Anstrengungen durchzuführen.
Interessant. Keynes redet über Effizienzsteigerungen in der Produktion. Aber er sagt nicht, wir können mit gleichem Arbeitseinsatz viermal so viel produzieren, also wächst die produzierte Menge auf das Vierfache an. Und wir können viermal so viele Güter konsumieren. Keynes rechnet anders. Wenn wir dank neuer technischer Möglichkeiten viermal so effizient produzieren können, dann brauchen wir, um die gleiche Menge zu produzieren, nur noch ein Viertel der Arbeitskraft. Wenn man diesen Prozess weiterdenkt, prophezeit Keynes, müssten die Menschen also irgendwann kaum noch arbeiten, um ihre materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und er wagt die Prognose, in 100 Jahren, das wäre aus Sicht von 1930, also im Jahr 2030, würden die Menschen maximal nur noch 3 Stunden pro Tag arbeiten. Die 15-Stunden Arbeitswoche würde dann die Regel sein. Möglich wäre das tatsächlich heute schon, sagt Nico Pech, der Oldenburger Wachstumskritiker. Weniger arbeiten, weniger konsumieren und gleichzeitig glücklicher leben. Wir müssten uns nur trauen. Er hat ein Buch geschrieben, Befreiung vom Überfluss heißt es. Darauf ist ein goldener Käfig zu sehen. Die Tür steht offen, der Käfig ist leer. Klar, der Wachstumskäfig soll das sein, in dem die Gesellschaft und auch jeder Einzelne derzeit womöglich noch gefangen ist.
Es täte uns gut, genügsamer, suffizienter zu sein. Und diese Selbstbegrenzung, die ich damit anspreche, ist überhaupt nicht gleichzusetzen mit Verzicht, sondern das ist Lebenskunst. Das ist eben eine Klugheit, eine Coolness, eine Gelassenheit im Genuss. Das heißt, sein Leben zu entrümpeln, sodass man sich auf das konzentriert, was man stressfrei wirklich auch genießen kann. Das wäre eigentlich das Konsummodell, das ich für sinnvoll halte und das zufälligerweise auch die Ökosphäre entlastet.
Sieht sich Nico Pech als Idealist?
Überhaupt nicht. Als Ökonom bin ich Realist und niemals Optimist und schon gar nicht Idealist, sondern es ist mir wichtig, eine ökonomisch stabilisierbare Ökonomie durchzubuchstabieren und sie auch wissenschaftlich zu begründen. Die Sozialwissenschaften sind nicht nur dazu befähigt, eine fortschrittsbesoffene Wachstumsökonomie herbeizureden, zu erklären oder irgendwie zu begründen, sondern sind ein Instrumentarium, das auch dazu verhilft, zu erklären, dass eine andere Wirtschaft möglich ist.
Letztlich, argumentieren viele Wachstumskritiker, haben wir gar keine andere Wahl, als unser Wirtschaftsmodell früher oder später anzupassen und uns vom Wachstum zu verabschieden. Denn mit jedem Prozent Wirtschaftswachstum steigen der Ressourcenverbrauch und der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid. Für Nico Pech basiert unser derzeitiges Wirtschaftsmodell in jeder Hinsicht auf Ausbeutung.
Die meisten Güter, die wir etwa in Deutschland verbrauchen, werden ja gar nicht mehr in Deutschland hergestellt. Und selbst wenn, dann besteht diese Herstellung meistens nur aus der Endmontage von Vorprodukten oder Zwischenprodukten, die anderswo hergestellt wurden. Die ganzen seltenen Erden, die ganzen Metalle, auch die Flächen, die wir in Anspruch nehmen, um überhaupt produzieren zu können, dies alles haben wir weit ausgelagert, weil dort die Löhne gering sind, keine Steuern gezahlt werden, weil es dort ja keine Arbeitnehmerschutzrechte und so weiter gibt. Auf diese Weise ist also die industrielle Arbeitsteilung zu einem gigantischen Plünderungsmechanismus gediehen.
Eine steigende Weltbevölkerung, endliche Ressourcen, eine sich bereits jetzt deutlich aufheizende Atmosphäre, das sind drängende Probleme. Das sehen auch konventionelle Wirtschaftswissenschaftler so. Doch deshalb gleich das Wirtschaftswachstum abschaffen? So weit würden die meisten nicht gehen. Die Debatte, ob die Wirtschaft trotz begrenzter Ressourcen dauerhaft wachsen kann, ist in den Wirtschaftswissenschaften nicht ganz neu. Der britische Ökonom Robert Malthus war Anfang des 19. Jahrhunderts davon überzeugt, dass das einsetzende starke Bevölkerungswachstum angesichts der begrenzten nutzbaren Ackerflächen unweigerlich zu Hunger und Elend führen müsse und dass es für das Wirtschaftswachstum natürliche Grenzen gebe. Doch es kam anders. Die Industrialisierung ließ die Massen zwar zeitweise verarmen, aber die Wirtschaft wuchs und wuchs, sodass es am Ende großen Teilen der Bevölkerung materiell besser ging. Der Frankfurter Professor Michael Binder ist überzeugt, auch unsere moderne Weltwirtschaft kann das Problem des Klimawandels in den Griff bekommen, kann also weniger Kohle, Öl und Gas verfeuern und gleichzeitig weiter wachsen. Michael Binder spricht von qualitativem Wachstum, also von Wachstum, das gerade nicht in erster Linie dazu führt, dass mehr, sondern dass vor allem qualitativ Hochwertigeres produziert wird.
Ich denke auch, was wir aus der Wirtschaftstheorie als relativ breiten Konsens unter Wirtschaftswissenschaftlern sehen, ist, dass natürlich jede Volkswirtschaft mit begrenzten Ressourcen arbeiten muss. Das ist per se die Definition der Volkswirtschaftslehre. Wie operieren wir mit begrenzten Ressourcen? Und dass Wachstum erheblich bedingt sein kann in industrialisierten Volkswirtschaften durch technischen Fortschritt. Und dieser per se nicht an Ressourcen gebunden sein muss.
Da ist er wieder, der technische Fortschritt. In vielen Wirtschaftstheorien der Wachstumstreiber. Weil technischer Fortschritt, also Innovationen, letztlich menschliche Kreativität, dafür sorgen, dass bei gleichem Einsatz von Ressourcen mehr produziert werden kann. Tatsache ist, seit Beginn der industriellen Revolution ist die Wirtschaft enorm gewachsen, der Verbrauch von Ressourcen aber auch. Ob die Wirtschaft dank neuerer, besserer Techniken tatsächlich dauerhaft wachsen kann, ohne dafür mehr Ressourcen zu verbrauchen, das muss sich erst zeigen. Nico Pech jedenfalls hält den Glauben daran für realitätsfremd.
Für mich ist der materielle Wohlstand, der seit Beginn der industriellen Revolution ja einen immensen Zuwachs erfahren hat, nichts anderes als das Resultat von Plünderung. Die vielen modernen Narrative, die uns in den Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den Naturwissenschaften und anderen Teildisziplinen verabreicht werden, aus denen hervorgeht, dass der Wohlstand der Nation das Resultat menschlicher Schaffenskraft sei, diese ganzen Narrative, die schlage ich in den Wind, weil ich sie für Lug und Betrug halte.
Aber wie könnte eine Wirtschaft ohne Wachstum ganz praktisch funktionieren? Unser Sozialstaat, wie wir ihn kennen, würde ohne Wachstum rasch zu zerbrechen drohen. Nicht nur die Arbeitnehmer müssten genügsamer leben, sondern automatisch auch die Rentner. Schließlich werden ihre Altersbezüge aus dem laufenden Einkommen der aktiv arbeitenden Generation finanziert. Das Gesundheitssystem, das Jahr für Jahr mehr Geld verschlingt, weil die Mediziner oft teure neue Behandlungsverfahren entwickeln, wäre in seiner derzeitigen Form ohne Wirtschaftswachstum kaum finanzierbar. Und wer die Postwachstumsökonomie fordert, stellt damit automatisch auch das gesamte moderne Finanzsystem in Frage, das auf dem Prinzip aufbaut, dass Kapital verzinst werden muss. So werden Unternehmen, die sich Geld leihen, quasi zum Wachstum gezwungen, erklärt Nico Pech.
Das Kapital, das man hierzu benötigt, kann man entweder bei der Bank ausleihen, dann muss man aber Zinsen zahlen und die Erwirtschaftung dieser Zinsen bedeutet, dass der Output der Unternehmung wachsen muss. Wenn man nicht zur Bank geht, sondern das Kapital dadurch besorgt, dass man etwa Aktien emittiert, dann muss man den Aktionären eine Rendite zahlen, die mindestens so hoch ist wie das, was man bei der Bank bekommt, wenn man da sein Geld abgibt.
Sprich, ein Unternehmen muss diese Rendite erwirtschaften. Und das geht nur, indem es mehr produziert, mehr Umsatz und mehr Gewinn macht, also wächst. Eine zukunftsfähige, nachhaltige Wirtschaft, sagen die Postwachstumsökonomen, müsste sich in großen Bereichen vom Prinzip des Zinses verabschieden. Es gibt Vordenker, die konkrete Konzepte für ein Finanzsystem und eine Währung entworfen haben, die ohne Zinsen auskommen würde. Dazu gehört etwa die Theorie des sogenannten Freigelds, die der Kaufmann und Finanztheoretiker Silvio Gesell vor etwa 100 Jahren entwickelte. Weltweit gibt es heute sogenannte Regionalwährungen, die sich an dieser Idee orientieren und parallel zur offiziellen Währung eines Landes regionale, nachhaltige Wirtschaftskreisläufe fördern sollen. Recht erfolgreich ist in Deutschland zum Beispiel der sogenannte Chiemgauer, mit dem Bürger in der Gegend um Rosenheim und Traunstein bei vielen Händlern zahlen können. Damit unsere Wirtschaft überhaupt ohne Wachstum funktionieren könnte, müssten wir sie stark umbauen. Eine noch grundsätzlichere Frage steht zudem im Raum. Sind wir als Menschen überhaupt in der Lage, uns auf Dauer zufrieden zu geben mit dem, was wir haben, oder sogar materiell zurückzustecken und trotzdem glücklich zu sein? Der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Alexander Ludwig glaubt, nein. Wachstum ist in unserem Wirtschaftssystem und in jedem Einzelnen von uns angelegt.
Inhärent in jedem Wirtschaftssystem ist, dass der eine besser sein möchte als der andere. Und dann in dem Moment, in dem ich im Wettbewerb stehe, kommt automatisch Wachstum zustande, weil ich irgendwie suchen muss, wie ich besser werden kann.
Unser Wirtschaftssystem, ja unsere ganze Gesellschaft, hängt am Wachstum. Das sieht auch Nico Pech so. Wir leben in einer Wachstumskultur, in der der soziale Status jedes Einzelnen davon abhängt, was er sich im Vergleich zu seinen Mitbürgern leisten kann.
Also wenn ich beispielsweise eine bestimmte Ausstattung an Gütern mein eigen nennen kann und damit für einen Moment glaube, gesellschaftlich anschlussfähig zu sein und alle Menschen um mich herum plötzlich dickere Autos haben, mehr Flugreisen vorweisen können, noch üppiger essen oder sich kleiden oder noch schickere oder vielleicht vergoldete Smartphones haben, dann falle ich zurück, ohne dass mir etwas weggenommen wurde. Das heißt, meine soziale Position hängt nicht von der absoluten Konsumausstattung ab, sondern von der relativen, das heißt vom Abstand zu denjenigen, zu denen ich eben kulturellen oder sozialen Anschluss haben möchte.
So wird die Frage nach dem Wirtschaftswachstum zu einer Frage nach den individuellen Zielen im Leben eines Menschen. Was ist mir wichtig? Was macht mich glücklich? Was treibt mich an? Das hat sich schon John Maynard Keynes gefragt. Mit seiner Prognose aus dem Jahr 1930, dass seine Urenkel oder Ururenkel im Jahr 2030 nur noch maximal 15 Stunden pro Woche arbeiten müssten, liegt er vermutlich falsch. Denn auch im 21. Jahrhundert beansprucht die Erwerbsarbeit nach wie vor den Großteil der Lebenszeit erwachsener Menschen. Das gilt auch und gerade in den wohlhabenden Industrieländern. Keynes ahnte das offenbar. Er schrieb vom alten Adam in jedem von uns, der dafür sorge, dass wir offenbar zumindest in einem gewissen Maße arbeiten müssten, um zufrieden zu sein. Der Mensch ist offenbar aufs immer mehr konditioniert.
Es gibt aber kein Land und kein Volk, denke ich, das sich auf dieses Zeitalter der Freiheit und des Überflusses freuen kann, ohne dabei auch Angst zu verspüren. Dafür sind wir zu lange darauf trainiert worden, zu streben und uns anzustrengen und nicht zu genießen.
Stimmt, sagt Nico Pech. Eine Gesellschaft des Weniger, das gehe nicht von heute auf morgen. Aber wir könnten dahin kommen. Repair-Cafés gründen oder mit Regionalwährungen Beispiele dafür liefern, wie eine Wirtschaft ohne Zinsen und damit ohne Wachstum auskommen könnte. Genau das seien die richtigen Schritte.
Das heißt, wir brauchen Übungsprogramme. Das heißt also Projekte, Netzwerke, Orte, an denen neue Lebensstile eingeübt werden. Und Projekte, die uns zeigen, die uns wirklich materiell anhand vorgelebter Beispiele vor Augen führen, dass also eine bescheidenere Ökonomie und damit Gesellschaft überhaupt kein Rückfall in ein finsteres Mittelalter ist, sondern dass es viel entspannter, viel gesünder, viel fröhlicher ist und dass viele, viele Menschen inkludiert werden können, die jetzt durch alle Raster fallen, weil sie in der Leistungsgesellschaft überhaupt nicht standhalten können.
Vorwärts im Rückwärtsgang, gibt es eine Ökonomie ohne Wachstum? Sie hörten die 16. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Judith Kösters. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie zusammen mit vertiefenden Hintergrundinformationen auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch? In einigen Tagen, genauer am 10. März, erscheint im Campus Verlag das Buch zu diesem Funkkolleg. Sein Titel lautet Welt der Wirtschaft. In diesem Buch können Sie dann alle Folgen des Funkkollegs auch nachlesen. Vorbestellungen sind online oder bei Ihrem Buchhändler schon möglich. Noch einmal der Titel Welt der Wirtschaft, herausgegeben von Judith Kösters. Das Buch zum Funkkolleg aus dem Campus Verlag.